Heute ist Petrus dran. Ja. Aber um den Paulus werden wir nicht drum rumkommen. Aber schön, dass ihr alle da seid. Guten Morgen zu diesem Gottesdienst. Wir wollen mal gucken, wo der Stecken heute hinschwimmt, womit wir schon beim Thema sind. Wir sind heute am Wasser. Ja, Wasser ist ja schön. Man könnte jetzt Bilder an die Wand werfen vom See Genezareth und mal so ein Fischerboot da an die Wand schmeißen und könnte man sagen, wie breit der ist und wie tief der ist. Und eine Zahl habe ich mir gemerkt, er liegt 212 Meter unterhalb normal Null. Also die Oberfläche vom See Genezareth ist, wenn er relativ voll ist, auf minus 212 Meter. Er ist einer der tiefstgelegenen Süßwasserseen. Er ist, glaube ich, so gut 40 Meter tief und an der breitesten Stelle so 16, 17 Kilometer lang und ein paar 20 Kilometer. Ja, also ist schon. Wie viel Wander stand da drauf? Lass mich überlegen. 4 Kubikkilometer Wasser sollen reingehen. 4 Kubikkilometer, also ein Würfel, der 1000 Meter groß ist, also 4 Kubikkilometer. Das ist schon was, gell? Na gut, nebenbei. Auf diesem See war Petrus unterwegs. Er war ja von Hause aus Fischer. Und darum geht es auch heute Morgen. Gut, ich habe jetzt nicht die neuesten Fangquoten, habe ich jetzt nicht dabei. Ich weiß nicht, welchen Köder die beide nutzen oder wie breit die Maschen vom Netz sein sollen. Also das habe ich nicht so drauf. Aber eine Geschichte habe ich mitgebracht. Die steht in der Bibel in Matthäus 14. Sie hatten gerade eine große Menschenmenge versorgt und da war viel los und es war ein langer Tag und sie hatten alle zu essen gekriegt und nun sagt Jesus, jetzt machen wir Schluss für heute. Ist lang genug gewesen, jetzt gibt's Ruhe. Nun drängte Jesus die Jünger, ich lese ab Vers 22, Matthäus 14 ab 22. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Später Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Furcht. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagt er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Wie ich am 8.1. hier im Gottesdienst saß und der Stefan Bieber hat auch mit Petrus angefangen, da habe ich gedacht, oh wei, das war ja eigentlich deine Predigt. Ich wusste ja schon, dass ich jetzt dran bin und dann, naja, ich habe mich dann beratschlagt, mal gefragt und mir wurde gesagt, mach trotzdem. Also gut, Petrus, auf dem Wasser. Wir könnten uns jetzt lange unterhalten darum, was ja alles hier passiert ist in diesem einen Gleichnis. Ich habe mich gefragt, wie ist Petrus eigentlich dahin gekommen, dass er denkt, er könnte auf Wasser gehen, weil er Jesus gesehen hat? Okay. Aber da gibt es ja schon eine kleine Vorgeschichte und auch eine lange Nachgeschichte. Und da wollen wir heute Morgen versuchen, wie wir durch diese Geschichte hindurchkommen und was wir für uns da mitnehmen können. Die waren ja nicht das erste Mal allein auf dem Boot. Ein paar Kapitel vorher, Kapitel 8, 23,
Daraufhin stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. Herr, schrien sie, rette uns, sonst sind wir verloren. Aber Jesus sagte ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Die Leute aber fragten vor Staunen, wer ist das, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen?
Also, das, was ich gerade vorher gelesen habe, das mit dem Boot, wo Jesus auf dem Wasser kommt, es war fast wie ein Déjà-vu, das hatten die ja schon mal erlebt, die waren ja schon mal mit dem Boot unterwegs, nur da war Jesus dabei. Interessant wird's, wenn man Lukas Kapitel 5 aufschlägt, die Berufung der ersten Jünger, da geht's ja auch schon um Petrus. Also es geht heute so ein bisschen um Petrus, was er so mit Jesus erlebt hat. Ist total spannend. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth, eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg ins Boot, er ist schon wieder am Boot. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren, so konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und fragte, fahr jetzt weiter hinaus um den See, werft dort eure Netze aus und fangt Fische. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solch große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie beide Boote, bis sie schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten.
Also wieder ist Boot voll und soll fast untergehen.
Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und schrie, Herr, geh von mir fort, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Genauso ging es Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben.
Also hier hat alles angefangen, an der Stelle. Jesus hat vor den Menschen geredet und hat gesagt, ich brauche ein bisschen Platz, sie sind mir zu nah und außerdem, wenn ich am Wasser stehe, schallt das schön. Und dann hat er zu den Fischern, der Zimmermann sagt zu den Fischern, du, jetzt fahr mal raus und fangen Fische. Das, ich kann mir vorstellen, Petrus wird gedacht haben, naja gut, was wird der schon wissen? Ich bin Fischer, der ist Zimmermann, was will der mir in mein Geschäft reinreden? Könnt ihr euch das vorstellen? Bild dich ausmalen. Da kommt ein Zimmermann und sagt, ja, jetzt gehen wir fischen, nichts klappt schon. Es hat nicht nur geklappt. Jesus hat da demonstriert, wenn man mit ihm unterwegs ist, dann hat man die Hütte immer voll, dann ist das Vollmaß da. Da wird nicht gekleckert, dann wird geklotzt. Da werden so viele Fische gefangen, da wird so viel eingefahren, dass man es nicht bewältigen kann. Petrus bekennt da auch, hier ist was im Gange, was ich nicht verdient habe, wo ich eigentlich gar nicht beigehöre. Jesus sagt aber zu den Vieren, euch will ich haben. Könnt ihr euch vorstellen, warum Jesus diese Fischer da genommen hat? Ich denke, wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann muss man so eine gewisse Toleranz, Leidensschwelle haben, so eine Frustrationsschwelle, die darf nicht zu niedrig liegen. Da ist schon mal, wenn man rausfährt, dann ist halt heute mal nichts. Wer weiß, die Fischschwärme ziehen ja, die hatten damals noch kein Echolot. Heute wird mit Echolot geguckt, wo ist der Fischschwarm, da wird über zugefahren. Deswegen gibt's auch nicht mehr so viele Fische. Aber der See Genezareth war eigentlich ein wunderbares Gewässer, viel Fisch, viel Zeug drin, da konnte man immer was fangen. Und jetzt waren die wieder in ihrem Boot. Die kannten den See, die wussten, was für ein Boot es ist, und die hatten trotzdem die Hosen gestrichen voll. Den ging, naja, ich will es nicht sagen, aber auf Grundeis. Den waren richtig, ja, die hatten Angst. Und dann passiert noch was, womit man gar nicht rechnen konnte. Die wussten ja schon, also Jesus hat es viel drauf, aber auf dem Wasser gehen? Viele Seeleute können gar nicht schwimmen. Ich weiß nicht, wie es mit den Fischern war, die konnten es vielleicht, aber auf dem Wasser gehen? Geht's noch? Wie geht das denn? Okay, es gibt Tiere, zum Beispiel Wasserläufer, die können auf dem Wasser laufen. Es gibt auch eine Eidechse, die hat auch den Namen Jesus-Echse, weil die kann auch übers Wasser laufen. Die haben aber einen Trick, die nutzen die Oberflächenspannung des Wassers aus und das trägt die. Der Wasserläufer, weil er so leicht ist, und die Echse, weil sie so schnell ist. Aber für uns Menschen, wir haben gemerkt, das funktioniert nicht mit auf dem Wasser laufen. Wer nicht schwimmt, geht unter. Jesus kann es. Und die Frage ist, warum kann er es? Und das muss man hier, glaube ich, ganz fest ins Auge fassen. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Laut Johannesevangelium war er von Anfang an dabei. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und alles ist durch dasselbe gemacht. Weil Jesus eben der Schöpfer dieser Welt ist, kann er diese Schöpfung so für sich formen, wie er sie braucht. Er geht auch durch geschlossene Türen, hat er gemacht, wie er den Jüngern begegnet ist. Das heißt, für Jesus gelten die Naturgesetze auch, aber er kann sie sich so zurechtbiegen, wie er sie braucht, weil er sie gemacht hat. Genau wie ein Ingenieur einen Motor an ein Auto bauen kann, weil er es eben kann. Und das ist das, was Jesus seinen Jüngern hier klarzumachen versucht. Ich habe die Macht, ich hab's gemacht. Ich weiß, wo der Hase langläuft. Begreift das bitte, ihr lieben Brüder, hier mit mir im Boot. Und wenn ich sage, dass Ruhe einkehrt, dann ist nicht nur der Wind still, sondern da wird auch der See sofort flach. Habt ihr mal gesehen, wenn so ein Meer ganz glatt ist, kaum eine Welle, klares Spiegelbild, fantastisch, fantastisch. Jesus macht das, weil er es kann. Und mit diesem Jesus waren die unterwegs. Und das ist eben das Spannende an unserer Geschichte. Die waren hier unterwegs. Es geht jetzt weiter. Müsst ihr euch ein bisschen jetzt also... Petrus hat also einiges schon erlebt und auch einiges begriffen. Und ein Stückchen weiter hinten, Kapitel 16. Jesus ist wieder unterwegs mit seinen Leuten und irgendwann fragt er seine Jünger, was glaubt ihr denn, was die Leute sagen, wer ich bin? Ihr kennt das alle, ihr könnt es auch alle nachlesen. Das ist Matthäus 16, ab Vers 13. Manche halten dich für Johannes, den Täufer, andere sagen, du seist Elia, manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und dann fragt Jesus, und ihr? Für wen haltet ihr mich? Na, jetzt wirft aber Petrus das in die Schale, was er bis jetzt begriffen hat. Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus hat also geschnallt, mit wem er es hier zu tun hat. Jesus macht ihm aber unmissverständlich klar, dass es nicht aus seinem kleinen Gehirn kommt, sondern dass es aus seinem Herzen, aus dem Geist Gottes kommt, der ihm das offenbart hat, der ihm diese Zusammenhänge klar gemacht hat. Glücklich zu preisen bist du, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, und jetzt wird Petrus zum ersten Mal als Petrus bezeichnet. Jesus macht das. Jesus gibt ihm diesen Titel. Du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Jesus stattet hier an diesem Punkt Petrus mit Vollmacht aus. Er gibt ihm eine Zusage. Petrus, das will ich aus dir machen. Das mache ich aus dir, weil du mit mir unterwegs bist. Dich will ich dazu benutzen, einsetzen, als unerschütterlichen Fels. Jetzt geht die Rakete ab. Hä? Das war eine Steilvorlage. Jetzt kannst du ja nur bergauf gehen, oder? Ich lese jetzt einfach weiter, gell? Nicht, dass ich jetzt einen Abschnitt dazwischen hätte oder so. Ich lese jetzt einfach mal weiter. Hört mal zu. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten und den führenden Priestern und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen und er würde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall. So etwas darf dir so etwas geschehen. Auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen, sagt Petrus. Ja, Petrus meint es ja gut. Ist ja eine ehrliche Haut. Sowas soll doch nicht mit Jesus passieren. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Wenn man das liest, dann glaubt man eigentlich, man ist im falschen Film. Auf der einen Seite wird Petrus in sein Amt gesetzt und gleich im Anschluss, von wegen geht los die Rakete, pst, Rohrkrepierer, will uns zeigen, dass wir immer darauf achten müssen, wer uns beherrscht, wes Geistes Kind wir sind. Sind wir unter dem Geist Gottes oder bestimmt uns ein anderer Geist? Und dann geht es wieder aufwärts, keine Angst. Dann kommt der Berg der Verklärung. Ich will es nur kurz anreißen. Sie sind auf dem Berg und Jesus wird verklärt und Mose und Elia, die kommen dazu und es ist wunderbar da oben. Und Petrus ist natürlich auch dabei und er sagt, weißt du was, Herr, nach der Pleite, die ich jetzt gerade erlebt habe, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Also diesen Zustand wollen wir jetzt einfrieren. Bleibt so. Bleibt mal schön oben und nicht wieder unten. So sind wir aber. Wenn wir denken, wir hätten was Tolles, Wunderbares gefunden, wo wir uns schön ausruhen können, wo wir uns wohlfühlen und dann lassen wir es doch so. Uns als Christen wirklich wohlfühlen, tun wir irgendwann im Himmelreich, bei unserem himmlischen Vater, aber auf der Erde wird das ein bisschen schwierig. Da geht's ruff und runter, wie wir mitkriegen. Es gibt noch viele Geschichten, die jetzt folgen. Das nächste ist, es passiert das, was Jesus vorausgesagt hat. Es geht nach Jerusalem. Und da hat Petrus ja auch ein paar einschneidende Erlebnisse. Judas wird zum Verräter und es sind noch nicht alle Fragen geklärt im Vorfeld da. Wer ist denn jetzt der Größte? Wird auch noch ausdiskutiert, so kurz vorm Ziel. Muss ja geklärt werden, wer ist denn der Chef hier bei uns? Jesus stellt klar, von wegen Chef, der Größte unter euch sei euer Diener. Also Gottes Reich hier auf der Erde ist also ein bisschen anders, tickt ein bisschen anders wie die Reiche dieser Welt. Und dann geht's raus an Ölberg und man ist natürlich im Gespräch und Jesus geht auf Petrus zu, nennt ihn aber bei seinem alten Namen Simon. Simon, Simon. Der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. An dieser Stelle muss ich immer aufpassen, da werden meine Augen feucht. Warum? Weil ich es von Jesus so unendlich toll finde, dass er zu Petrus sagt, der Satan will an euch, aber ich habe gebetet, ich bin für dich eingetreten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist der größte Wunsch in meinem Leben auch für mich. Und Petrus im Überschwang sagt, also ich, bis zum bitteren Ende bleibe ich dabei. Jesus setzt Simon einen Dämpfer auf. Natürlich erfüllt sich all das, was Jesus sagt, und Petrus verleugnet dreimal beinhart. Und das Schöne an Petrus ist, in demselben Moment, wo er gewahr wird, was er getan hat, wendet er sich in bitterer Verzweiflung ab. Petrus ist verzweifelt an sich selbst, an seiner Schwachheit. Und ich will mich nicht mit Petrus auf eine Stufe stellen, aber das ist auch, wo ich oft dran zweifle, verzweifle und auch zweifle an meiner Schwachheit. Das Einzige, was mich tröstet, das ist auch ein Paulus, jetzt kommt Paulus ins Spiel, mal so ganz kurz. Paulus hat auch gesagt, in Römer Kapitel 7, das Gute, was ich will, tue ich nicht, und das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Ich, elender Mensch. Also selbst Paulus hat das Problem gehabt. Das scheint ein allgemein verbreitetes Problem zu sein, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, oft Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht wollen, die Jesus gar nicht von uns will. Man kann und will das nicht entschuldigen, aber seht, wie Petrus das ergangen ist hier. Boah, was willst du denn mit so einem anfangen? Ich bin ja Zimmermeister und ich habe auch den einen oder anderen Stift gehabt. Wenn die nicht gespurt und funktioniert haben, dann dreimal erklären ist okay, beim vierten Mal wird es kritisch. Oder? Ist doch so, oder nicht? Rekruten, beim dritten Mal muss auch funktionieren. Sonst werden die aber senkrecht gestellt, aber fragen nicht nach Sonnenschein. Wie gut, dass wir mit Jesus unterwegs sind und nicht mit mir oder mit sonst jemand. Natürlich, nach so einer Niederlage und nach dem ganzen Durcheinander und nach dem Toden, dann ist natürlich, was macht man denn da? Man kehrt wieder zu dem zurück, was man kann. Das haben auch die Jünger gemacht. Ne? See, Boot, Fische fangen, ist ja klar. Das kann ich, habe ich gelernt, mache ich wieder. Da ist natürlich, kommt da Jesus auch wieder dabei und nimmt sich Petrus nochmal vor. Aber in einer Art und Weise, die von einer so tiefsten seelsorgerlichen Art ist, dass es uns ein Beispiel gibt, wie wir doch bitte auch miteinander umgehen sollen. Simon, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Die Frage. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, weiß Jesus das wirklich? Petrus, war dein Verhalten so, dass das dem entspricht, was du da gerade gesagt hast? Jesus geht da gar nicht drauf ein. Er sagt, sorge für meine Lämmer. Lämmer versorgen, wer ist schon mal Schafe, also mein Schwiegervater hat Schafe, mein Vater hat Schafe gehabt, da ist so, wenn Lamm nicht angenommen wird, dann kann man schon mal sagen, ja, die Kinder, die gibt schon mal Fläschchen, das kann man schon mal den Kleinen, den Jüngeren, den kann man schon mal zutrauen, mal ein Lamm zu versorgen, gell, das kann man schon mal für die Lämmer, Petrus kümmert dich um die Lämmer. Fragt ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da geht es zu ihm, hüte meine Schafe. Na gut, Schafe hüten, die lässt man laufen, muss man nur gucken, dass sie nicht so weit ausbrechen und ja, das geht ja. Also. Muss man schon ein bisschen gucken, hat auch Mühe, muss auch ein Stecken mit Hammer und Messer ab und zu mal Kutte schneiden, also macht Arbeit, aber Schafe hüten, passt schon. Aber wenn ein Hirte Schafe hütet, das ist was anderes, wenn ein Besitzer oder, ja, wenn man sich wirklich intensiv drum kümmert, wenn man weiß, ah, das Mutterschaf hat zwei Lämmer, muss ich mal gucken, und hier das Frische und der Bock, was macht der, und ach, das gescheckte Lahmwitter, muss ich auch mal nachgucken, Und da sagt Jesus zum dritten Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil ihm Jesus schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, sagt er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagt Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe, kümmere dich. Kümmere dich, Petrus. Ich vertraue dir meine Leute an, kümmere dich. Mach nicht so oberflächlich, kümmere dich. Du bist jetzt Chef, kümmere dich. Und Wunder über Wunder, Petrus ist Chef. In Apostelgeschichte können wir das nachlesen. Da ist dann, ich muss mal gucken, wo ich mein Zill hole. Ach, hier unten liegt er. Da ist dann die Pfingstpredigt. Der Heilige Geist ist gekommen und dann geht's los. Petrus tritt frei heraus. Ihr Männer, Volk, hört zu. Das ist passiert. Petrus hat den Schneid, vor Tausende von Menschen zu treten und klar zu sagen, was Masse ist. Dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, das ist der Kyrios, der Herr. Und nur wer ihm vertraut, der hat Vergebung der Sünde und sonst nichts. An ihm kommt der nicht vorbei. Ihr hohen Priester nicht, ihr Pharisäer nicht und egal wo ihr herkommt. An Jesus gibt's keinen Weg vorbei. Dasselbe sagt er auch im Tempel. Lieben Leute, hört zu. An Jesus geht kein Weg vorbei. Den ihr gekreuzigt habt, das ist der eigentliche Herr, das ist der Messias, der kommen soll, der Verheißene. Und das sagt er auch vom Hohen Rat. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber daran ändert sich nichts. Jesus ist der Sieger von Golgatha und ihm allein gehört mein Leben. So ist Petrus jetzt unterwegs. Und die Gemeinde wächst, das ist gut. Gemeindewachstum ist gut. Gemeindewachstum birgt aber auch Gefahren. Gemeindewachstum heißt mehr Verantwortung. Und genau da wird es dann schwierig. Und in diese Klärungsprozesse hinein, man setzt dann Diakone ein und so, und da geht es immer weiter. In diese Klärungsprozesse hinein passiert etwas Katastrophales. Stephanus wird gesteinigt. Einer, der treu seinen Glauben bekennt, wird gesteinigt. Kommt ums Leben um seines Glaubens willen. Mitten in der Aufbauphase. Und am Rande wird erwähnt, da war einer dabei, Saulus hieß er damals noch, Saulus, der fand das toll. Endlich kriegen die Galiläa, da die Nazarener, eine auf den Deckel. Die machen nur Unruhe und wollen uns irgendwas erzählen, was... Paulus fand das gut. Saulus fand das gut, was da passiert ist. Und er fand das so gut, dass er gesagt hat, wisst ihr was, das müssen wir jetzt ein bisschen professioneller betreiben. Die Gemeinde Jerusalem wurde so stark bedrängt, dass sie in alle Winde zerstreut wurde. Nur die Apostel blieben in Jerusalem. Die haben ausgehalten. Wenn Saulus gewusst hätte, was er da für eine Lawine lostritt, wow. So waren die anfänglichen Christen gezwungen, sich zu verteilen, und überall, wo sie waren, haben sie natürlich das Evangelium weitergesagt. Das ist ja klar. Paulus hat eine Lawine losgetreten. Und in diesem Zug passiert eine interessante Geschichte, so parallel dazu. Sie waren irgendwo, Petrus und Johannes waren dann unterwegs, oder Petrus und Jakobus waren irgendwo unterwegs in Apostelgeschichte 8. Ist total spannend. Und wie das halt so ist, wenn was Neues irgendwo aufkommt, und das ist interessant, da kommen auch andere dabei, die denken, da kann man Geld mitverdienen. Ja. Und der Magier Simon war wohl ein Schmied. Er hat spitzgekriegt, dass da was im Gange ist. Und als Simon, nicht Petrus, sondern dieser Schmied, sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Der hat gedacht, da kann ich Geld mitverdienen. Ne? Jeder, der mir kommt, lege ich Hand auf, bevor ich Hand auflege, gibt erstmal Geld. Ja? Dieser Gedanke ist dann später auch nochmal aufgegriffen worden. Und Petrus sagt, zur Hölle mit dir und deinem Geld. Zu denken, was Gott schenkt, könne man kaufen. Nein, du hast keinen Anteil an dieser Kraft. Du hast kein Anrecht auf sie. Also Petrus als Gemeinde, da muss er aufpassen, dass nicht irgendwas Schräges in die Gemeinde reinkommt. Der ist also, er hütet seine Schafe, er passt da auf. Er reist hinter den geflohenen Brüdern und Schwestern hinterher und betreut die. Das ist eine Aufgabe, und er hat auch Familie gehabt. Aber jetzt wird es erst richtig spannend. Kurze Zeit danach, Paulus war, das ist jetzt so ein bisschen parallel, war unterwegs und hatte Briefgewalt, Befehlsgewalt, alle Christen einzusammeln. Umzubringen, einzusperren, wegzutun, auszurotten. Und auf seinem Weg vor Damaskus, kennen wir die Geschichte. Ich finde das spannend. Jesus hat Petrus so bei der Arbeit weggeholt und hat ihn so mitgenommen auf den Weg. Und bei Paulus macht Jesus Folgendes. Paulus war mit Volldampf unterwegs und Jesus lässt ihn vor den Prellbock fahren, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Ja, das Sehen vergeht ihm wirklich, er wird blind. Paulus erblindet. Jesus macht mit Paulus Folgendes. Die Lok, die in die Richtung unterwegs war, hebt er hoch und setzt einer Strom wieder aufs Gleis. Das ist die richtige Richtung. Ein ganz anderes Vorgehen wie bei Petrus. Mit einem erstaunlichen Effekt. Wir kennen das. Paulus war von da an mit allem, was er hatte, unterwegs, um dieses Evangelium, was er vernichten wollte, weiter zu verbreiten. Für Petrus war das ein bisschen schwieriger. Er hatte da eine Vision, ja, du musst mal zu einem Hauptmann mit seiner Familie, Cornelius, dieser. Für Petrus war das schwer, das war ja nicht Jude. Und er Jude, und Jude haben mit Nichtjuden keine Gemeinde, wenn die unrein. Und Jesus hat ihm im Traum klargemacht, Petrus, das ist jetzt anders. Wir haben eine andere Zeit. Da frage ich mich manchmal, in welcher Zeit leben wir eigentlich so als Altevangelikal, so als Pietisten? Hm? Petrus kriegt klargemacht, es ist eine neue Zeit, eine andere Zeit, geh hin. Und Petrus muss das auch vor seiner Gemeinde vertreten. Er muss sagen, ja, ich habe erlebt, dass der Heilige Geist auf uns Judenchristen genauso auch auf die Heidenchristen gekommen ist. Die wollten es nicht glauben, seine Glaubensgeschwister in der Gemeinde. Nein, der Heilige Geist gilt für Nichtjuden wie für Juden. Für alle gleich. Wer sich zu Jesus bekennt, egal wo er herkommt, ist geistbegabt. Wird erfüllt vom Heiligen Geist, weil Jesus jeden annimmt. Und wen Jesus annimmt, mit dem geht er einen Weg. Und dieser Weg ist nicht immer leicht. Ich stelle mir das vor, Paulus war so unterwegs als Kanonenboot. Ne? Und Paulus war ein schwerer Kreuzer mit einem ganzen Flottenverband dran. Der konnte schwieriger manövrieren. Paulus hat es einfacher gehabt. Und doch waren beide unterwegs, dieses Evangelium zu treiben. Und das ist das, was wir uns heute Morgen ja vielleicht zu Herzen nehmen sollten. Die Möglichkeiten sind total unterschiedlich, aber eins ist klar, das Evangelium muss unters Volk, egal wie. Und eins muss auch klar sein, Christus ist der Mittelpunkt. Sein Tod und Auferstehen, die Gnade, die er uns geschenkt hat, das ist das, was zählt. Und es gibt auch mal Wege, wo man vielleicht auf dem Holzweg ist, aber dann ist gut, wenn man Brüder und Schwestern hat, die einen da zurückholen. Petrus ist das auch passiert. Paulus schreibt das im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 6. Da sagt er, der Petrus muss aufpassen, dass er nicht zweispurig fährt. Und da wird mir wieder klar, Petrus hat ja eben das Problem. Er hat ja diese ganze judenchristliche Gemeinde im Schlepptau und da muss er gucken, wie kriege ich sie alle ins Boot. Das war schwer für ihn. Da musste er aufpassen, dass er nicht zurückfällt in alte Gesetzlichkeit, sondern dass er diese neu gewonnene Freiheit auch richtig auslebt. Dass er seine Glaubensgeschwister aus den Juden wie aus den Heiden in gleicher Maße mitnimmt. Dass er für beide Seiten klar macht, die einen haben diese Prägung, die anderen haben diese Prägung. Aber doch sind wir alle Gottes Kinder. Darum geht's doch. Und da sind Petrus und Paulus aneinander geraten, aber nicht auseinander geraten. Sie waren gemeinsam unterwegs. Zum Schluss will ich noch zwei Verse lesen, damit wir mitkriegen, was Petrus so uns jetzt quasi so zum Budenschluss mit auf den Weg gibt. 1. Petrus 1, Vers 2. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, auch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, die Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maße. Nochmal. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Friede im reichsten Maß. Hier macht Petrus schon keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden. Hier geht es um Gottes Kinder, egal wo sie herkommen. 2. Petrus 3, Vers 18. Lasst stattdessen euer Leben immer von der Gnade, lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre, jetzt und in dieser Zeit und am großen Tag der Ewigkeit. Amen. Nochmal. Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre, jetzt in dieser Zeit und am großen Tag der Ewigkeit. Amen. Lasst uns Jesus immer besser kennenlernen. Das geht nur, wenn wir an ihm dranbleiben. So wie Petrus und Paulus und Jakobus und wie sie alle hießen. Amen.